ja gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Beine, ihr Affen der Welt.
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Eine neue Folge Muckefuck und Fernsehfunk. Wir sind hier wieder in den großen Schlager-Olymp aufgestiegen und mit mir ist hier der Musiksachverständige dieses Podcasts, Jürgen Karnei.
Ich alles bin, glaubst du nicht, ich kenne alles Mögliche, ja, ja. Wir machen ja heute Hausbesuch, muss man dazu
genau.
sagen. Wir sitzen ja in der Küche von
Regina Toss.
Ah. Ja, genau.
Danke für die Einladung. Schönen Dank, dass wir herkommen konnten.
Kaffee ist fertig.
Der Kaffee ist, wenn ich den getrunken habe, bin ich auch fertig.
Boah, zu stark.
Das ist kein Muckefuck hier.
Nee, überall. Nee. Boah, ist Bohnenkaffee aus dem Westen, nehme ich an.
Ich mache aber heißes Wasser.
Ist das auch ein knaller Kaffee? Nee, alles gut, wunderbar, muss so sein. So, also wir sind auf alles vorbereitet und wer den Podcast hört, sollte es auch sein. Ja, wir reden ja heute mit jemandem, der wahrscheinlich 3, 5, 20 Podcasts füllen könnte mit den Geschichten.
Vor genau 60 Jahren war dein erster TV-Auftritt.
Noch länger, Steffi.
Noch länger.
Ja. Im Mai 65 habe ich meinen Berufsausweis gemacht. Wie das so zu DDR-Zeiten war. Nee, Quatsch. Im Mai 66. Im Sommer 15 mein Abi gemacht und hat gleich sowas. Ich komme mit den Jahrzehnten schon durcheinander. Aber auf der Bühne stehe ich seit meinem 12. Lebensjahr. 66 Jahre auf der Bühne.
Und Wahnsinn. Noch kein bisschen weise, immer noch geil drauf, oder?
Immer noch. Ja. Aber Jürgen, solange ich sag mir doch, sage ich auch bei meinen Konzerten, solange ich mit High Heels noch über die Bühne sausen kann und die Stimmbänder noch funktionieren, weil das meiste singe ich immer noch live. Mhm. Und da bin ich dankbar dafür, bleibe ich auf den Brettern, die Welt bedeuten.
Ja,
warum sollen wir aufhören? Ja. Andere hören auf, die kommen wieder.
Ja.
Wir hören nicht auf, wir machen so lange.
Vor allem, es gibt eine Menge Leute, die kommen, die bezahlen einen Eintritt und wollen das sehen und wollen das hören.
Ja.
Und solange es so ist, warum soll man sich dem entziehen?
Jürgen, ich habe die Erfahrung gemacht und sicherlich spreche ich auch im Namen vieler Kollegen. Umso weniger wir präsent sind, auch in den Medien, desto neugieriger sind die Menschen.
Ja.
Und sagen, guck mal, Vater, komm, wir gehen mal dahin, mal gucken, wie die Regina noch aussieht.
Ja.
Oder der oder die.
Ja. Ja, ja.
Umso mehr ist es immer, wenn wir irgendwo sind. Ich liebe es natürlich mit Kollegen, Andi Holm, Gerd Christian, Uwe Jensen, wenn wir mit unser Schlager-Open-Air-Programm machen. Die Hütte ist voll. Es ist, weil es ihre Jugend ist. Das sind unsere Menschen.
Ja,
mit denen wir groß geworden sind. Und das ist so gut und deswegen, das ist so meine Erfahrung.
Wir heute ein paar Geschichten hören, die wir noch nicht irgendwo gelesen oder gehört haben.
Genau.
Na, damit wir das noch ein bisschen ergänzen können.
Ja, genau. Und deswegen ist es Wahnsinn. Ich bin auch in diesem Jahr schon, habe ich schon meine Mucken bis Oktober. Was willst du mir?
Das ist doch toll.
Das ist doch wunderbar.
Ja, wunderbar.
Und ich sage immer, wir brauchen das. Jürgen weiß das ja nur auch. Der ist ja auch nur ein Entertainer, Künstler durch und durch. Wir brauchen diesen kleinen Seelenorgasmus, sage ich immer.
Ja.
Nicht mehr Tournee immer auf Achse. Das bin ich ehrlich. Ja. Also die Fahrerei und so bei dem heutigen Verkehr. Nee, so viel brauche ich nicht mehr. Dass man jeden Tag woanders ist. Nein, muss auch nicht sein, aber ab und zu diesen kleinen Seelenorgasmus so.
Das habe ich jetzt schon häufiger gehört, wenn wir Interviews zu dem Podcast hatten, dass das kein Beruf ist, den man einfach an Nagel hängen kann. Da kann kommen, was will, ein Systemwechsel von DDR auf BRD, man macht irgendwie immer weiter.
Etwas auch, weil wir hier so ein bisschen philosophiert haben mit Jürgen vorhin. Es ist auch, wenn ich mir überlege, egal was in meinem Leben war, was ich auch privat für einen Käse erlebt habe, das Publikum und dieser Beruf war immer mein Ventil. Das ist, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Jürgen, wenn man da rausgeht, die Leute freuen sich und wir haben ein Ventil, wir können unsere Seele vor die Füße der Menschen schmeißen. Andere Leute, die irgendwelche Probleme haben, die gehen ins Büro, die haben kein Ventil und deswegen ist dieser Beruf auch so wunderbar. Mhm. Geh da raus und die Leute empfangen dich, freuen sich, dass du da bist und da kann man so viel abbauen. Ja, ja. Unser Beruf ist auch Therapie.
Ja, und es macht süchtig, muss man dazu sagen. Und weil es so süchtig macht, gibt
aber
es...
Aber nicht
so
krank machen.
Nein,
aber
natürlich
nicht. Krank,
nicht. Aber im Sinne von, dass es wunderschön ist. Man erlebt Menschen, die Spaß haben, dadurch, dass das, was man macht, ob man jetzt einen Kanickel aus dem Dings holt, aus dem Zylinder oder singt oder tanzt.
Deswegen sage ich dir
Und dieser Rausch sorgt ja dafür, deswegen ich benutze das Wort Sucht nochmal, dass eben Leute, die das vermissen das, wenn die Show zu Ende ist und ziehen sich dann weiße Linien rein oder so. Daher kommt ja diese ganze Geschichte und so. Und wir machen es eben so, dass wir wieder rausfahren und dann beim nächsten Mal wieder unseren Rausch haben.
Da muss ich mal dazwischenhaken, Jürgen.
Ja.
Es ist nicht so, dass wenn man, ich habe das anders gemeint, dieses Ventil, wenn man rauskommt, die Leute freuen sich, dich zu sehen und dann gehst du auch ganz anders nach Hause.
Ja, na klar.
Weißt du? Ja. Und es gibt Leute, du hast jetzt etwas angespielt, dass Menschen, wenn sie alleine zu Hause sind, damit nicht fertig werden, dass sie da eben auf der Bühne Erfolg hatten und zu Hause sitzen sie alleine rum.
Ich sag recht, Gildo.
Bei mir, es gibt so viele Beispiele, hast du vollkommen recht.
Ja.
Aber ich gehe dann beschwingt nach Hause. Ja. Das ist der Tag, wunderbar. Das händeln viele und das ist eine Charaktergeschichte. Das ist auch, wie man den Beruf sieht. Man muss bodenständig bleiben. Weißt du, Steffi, wenn man nämlich einen gewissen Über-Ehrgeiz hat, überall dabei zu sein und dort bin ich nicht. Das kann auch krank machen, dieser Ehrgeiz, weißt du, wovon ich rede.
Ja, absolut,
dass dann Leute überall sich irgendwo darstellen und wenn sie auf einer Fischbüchse abgebrochen sind, nur da sein. Und das ist für mich, das ist krankhafter Ehrgeiz. Mhm. Nein, ich bin zufrieden, wie es ist.
Also ich stimme dir voll zu. Auf der anderen Seite ist natürlich unser Beruf, wir sind Freiberufler gewesen. Immer.
Ja.
Hängt auch davon ab, wen man kennt
und
wo man unter Umständen im rechten Augenblick zu sehen ist. Weil da läuft jemand und der sagt, sag mal, wir haben uns ja lange nicht... Du, ich hab da was. Sag mal, hast du nicht Lust? Und sowas. Also davon hängt man ja, wenn man im freien Beruf ist, ab auch, ne? Aber man kann, du hast völlig
recht. Du siehst
das
natürlich aus einer anderen Sicht.
Nee,
ich rede
ja
als Sängerin, weißt du? Du bist ja
das ist genau dasselbe. Also,
Moderator.
Man will ja auch.
Gut,
der hat mich gesehen und jetzt bin ich in dieser Tournee. Also wahrscheinlich kommst du da auch so ein bisschen. Aber du hast völlig recht. Ich gebe dir natürlich komplett recht. Ich kenne dieses Gefühl auch. Du hast was gemacht, die Leute waren glücklich. Du steigst ins Auto und dann kommt Dankbarkeit, Demut und Freude.
Ja,
und du fährst nachts über die Autobahn und denkst, Scheiße,
schön,
180 Leute, kommt mit 200 gerechnet, aber die sind happy. Schön,
so ist es.
Oder?
Genau,
so ist es. Ich weiß, was du meinst. Ja,
tut
absolut.
Einfach gut und natürlich hast du recht, in unserem kleinen Ländle, bitte kennst du den Spruch, Beziehung schadet nur dem, der sie
immer schon hat. So gewesen.
Ja. Das war damals so und ist heute so.
Natürlich.
Da hat sich gar nichts geändert.
Alles
ob Silbereisen, immer dieselben Leute drin. Und damals, wenn Quermann nicht leiden konnte, der hat kein Bein auf die Erde gekriegt.
Ja.
In unserem kleinen Ländle. Darfst nicht vergessen, wir waren nur 17 Millionen Einwohner.
Ja.
Und wenn du im Kessel warst und den ganzen Sendung Lutz und Liebe und was da liegt Musik drin, dann warst du durch erstmal in dem kleinen Ländle. Mhm. Dann haben die erstmal wieder gewartet, dass du irgendwie einen Hit hattest und so. Ich war immer froh und das bin ich bis heute. Ich war auch nie scharf, den Kessel zu moderieren. Ich wollte immer im Kessel sein, wenn ich ein Lied hatte, einen Hit hatte.
Mhm.
Weißt du, weil natürlich war das wunderbar, wenn sich Kollegen präsentieren konnten. Für mich, wenn ich an meine Liebesten Haus denke, das war 1976, ich gehe heute raus und die Leute singen alle noch mit. Das ist das Größte, was es gibt. Na, Jürgen wird mir recht geben. Manche haben einen Hit und kommt damit ein Leben lang. Aber ich hatte ja nicht nur einen, also wenn man so will. Aber bis die Liebesten Haus habe ich vorher 10 Jahre bin ich durchs Ländle getingelt, weil meine Band, die habe ich dann 76 erst die Evergreen Juniors getroffen und davor bin ich 10 Jahre durchs Ländle mit den Noten unter dem Arm, wir haben alles noch von einer Mucke zur nächsten, weißt du, und ich hatte nur die großen Lieder, weil durch meine erste Nacht am Meer, wo ich 1966 beim Internationalen Schlagerfestival der Ostseeländer Rostock gewonnen habe, haben alle Komponisten von Natschinski über alle mir Lieder nur, deswegen erwähne ich das nochmal, mit großen Melodien.
Große Hymnen dann.
Ne? Warum da alles?
Was in der Schublade gesagt, dann?
Die kann das singen und hat mich vom einen Festival zum anderen geschickt. Mhm. Und meine Seele als Sachsenmädel war aber ran an die Leute und nicht da vorne auf der Bühne weit weg mit langem schwarzem Kleid. Und dann, gut, die Leute haben es akzeptiert, haben gesagt, ja, wie auch immer, die mag ich, die kann singen oder wie auch immer. Mhm. Aber ich wollte ran an die Leute. Und deswegen werde ich meinem Gerd Welkisch immer dankbar sein. Den kennst du auch, Jürgen. Ja. Wie der dann mit der Liebesnaus kam. Da konnte ich ran an die Leute. Ja. Und dann ab 76 hatte ich ja meine Band und mit denen habe ich dann so oder so ist die Toss. Ein Showkonzert, Wolfgang Brandenstein, einer unserer besten Moderatoren, ne, wenn der mit seiner tiefen Stimme ankam. Ja. Jürgen war so geil.
Immer ganz weit
Moderator, Entertainer, Texter, der hat die schärfsten Texte gemacht überhaupt. Mhm. Und der hat das Programm dann die Show gestaltet. Und
lass uns mal nicht vorgreifen, wir werden da bestimmt nochmal darüber
reden. Genau, ich habe auch jetzt die ganze Zeit gewartet, der einzige Name, den ich nämlich kannte.
Hast du gemerkt, man muss die Stelle suchen, wenn sie atmet?
Ja, genau. Das ist auch so ein Tipp.
Genau, weil ich weiß, so viel Zeit hat man nicht.
Es geht nicht nur um die Zeit, aber wir haben ja auch ein paar Sachen vorbereitet.
Genau, der einzige Name, der fiel, den ich kannte, war Quermann und der hatte ich als Kind schon entdeckt. Stimmt's?
Der hat mich ja entdeckt. 1964 im Januar. Weißt du, was das Schärfste war? Letzten Sommer in Ahlbeck habe ich eine Veranstaltung gemacht, anlässlich des Andenkens an einen wunderbaren Artisten Lothar Löhr. Und da haben wir in Ahlbeck da oben eine Veranstaltung gemacht. Und da plötzlich taucht der Artist auf, mit dem ich im Januar 1964 mit Herzklopfen kostenlos in Sonneberg zugange war. Der war so, hä? Oh, da haben wir uns gefreut. Natürlich haben wir uns gleich an Quermann erinnert. Und ich sage immer, Quermann war der moderne Dieter Bohlen. Mhm. Weißt du, der ist von Bezirkshauptstadt zu Bezirkshauptstadt gefahren. 15 Bezirkshauptstädte. Und ne, Jürgen, weißt du da auch, hat sich die Leute alle live angehört. Mhm. Und dann wirklich, aber nicht nur Sänger, sondern alle was Unterhaltungskunst.
Ich habe meine Erfahrung mit Herrn Quermann.
Genau, und hat die dann, glaube ich dir, und hat die dann eingeladen zu der Sendung Herzklopfen kostenlos.
Ja, oder nicht.
Und da war... und da war ich ja noch in der Oberschule. Mhm. Ja. Ne, war ich in der 11. Klasse und da habe ich ein französisches Chanson gesungen. La scène d'aventureuse. Ein schönes Chanson, weil ich einen musikbegeisterten Klassenlehrer hatte. Unser Knack, der hat mit mir nach dem Unterricht immer russisch-französische Volkslieder aufgenommen. Und dieses Lied, der sagte, komm her, bist du, ich 15, 16 Jahre, ich hatte anderes im Kopf als er. So. Aber die hat immer gesagt, komm, Regina, komm, du musst ja so. Und da habe ich dieses wunderschöne Lied, was Mathieu dann auch in Frankreich ganz bekannt. Und das habe ich dann, da war ein Vorsing auch in Zwickau, im großen in Arbeitervarieté dort im Clubhaus Grubenlampe. Ja. Warst du da mal, Jürgen?
Ja, klar.
Im Clubhaus Grubenlampe. Und da war ich noch Petra Böttcher, das wird dir alles nichts mehr sagen, die war da mit dabei. Ja, und da hat mich Quermann nur gehört und dann kam die Einladung dann zu der Sendung. Ja.
Wie lief denn so was? Heinz Quermann hat mich entdeckt. Also einmal, er hatte ja, dadurch, dass er die Fernsehsendung betreut hat als Redakteur, hatte er quasi Wassersuppe.
Der hatte doch Macht ohne Ende.
Und konnte sagen, du kommst in die Sendung oder nicht. Aber wie weit hat er sich denn noch so gekümmert? Was hat er noch so gemacht? Zähl uns das mal so ein bisschen.
Heinzi.
Also gerade wenn du so jung warst, hat man ja auch eine Verantwortung, wenn man so eine junge Mädel...
Genau so ist es. Und das, der hat ja dann seine Talente, hat ja dann, da war ein bisschen so die Vaterfigur. Und der ist ja direkt zu mir nach Hause gekommen. Ich hatte bevor ich überhaupt diese Herzklopfen kostenlos Sendung kam, war eine Mikrofonprobe. Das kommt noch hinzu. Das war, also bevor man überhaupt eingeladen wurde. Und Peter Franz und Werner Simon waren in damaligen Karl-Marx-Stadt im Funkhaus und haben die Mikrofonprobe gemacht. Das heißt, musst du vorstellen, damals, wie die Technik das alles war, die wollten hören, und das ist für mich hochinteressant gewesen, wie die Stimme übers Mikrofon geht. Ich sagte, es gibt Sänger, die reißen sich den Arsch aus. So wunderbar singen die, aber die gehen nicht rüber. Mhm. Weißt du, die gehen nicht rüber. Berühren nicht. Der Jürgen weiß, was ich meine. Ja. Die berühren nicht. Und heute kannst du aus jeder Stimme was machen, aber bei uns damals war das nur hier Mikrofon-Dings und Band spielt und dann rüber. Und dann immer berührt die Stimme die Menschen. Danach ist der gegangen. Mhm. Damals schon. Unsere Leute wussten genau, worauf es ankam. Das habe ich immer so geschätzt. Und und dann war er nicht da an dem zu der Mikrofonprobe. Und das vergesse ich nie. Und am nächsten Tag kam er dann und da haben die gesagt, horche mal, hier ist eine Sängerin hier aus Zwicker. Hört ihr die mal an, die Regina? Die ist Oberschülerin noch. Und Quermann hört mich, hört die Stimme und kommt zu uns nach Hause, nach Zwickau. Wir haben über in Zwickau. Da war unten eine Mohrenapotheke, da drüber, in dem dritten Stock, ganz oben. Und da ist Quermann auch schon, ist da die Treppen hoch und steht, klingelt. Meine Mutter macht auch so, Herr Quermann, mal dir, ich will Ihre Tochter. Unvergessen, ja, unvergessen. Sagte, ich will Ihre Tochter.
Und nachdem das Missverständnis, ich will Ihre Tochter, aufgeklärt war, bist du dann ins Fernsehen gegangen.
Weißt du, das sind so Erlebnisse. Über Quermann könnte ich alleine ein Buch schreiben, weißt du?
Ja, aber mich interessiert auch ein bisschen, wie er dich dann gefördert hat.
Seine Schäfchen, die er entdeckt hat und die er besonders gemacht hat, da hat er ein bisschen die Vaterfigur gespielt. Und wenn das, und da konnte er, das war ein Despot. Wenn Quermann irgendwas nicht in den Proben, der hat die Musiker zusammengeschissen, wenn die zu spät kam, eine Minute. In den Proben, wir standen alles so da. Unvergessen. Der hat dann so, seine Macht demonstriert und hat dann so sein Händchen über seine, die er entdeckt hat, gehalten. Und wenn der irgendwas, er hat sie auch gefördert und dann auch in den Sendungen reingenommen, aber wenn dann irgendetwas war, was ihm nicht passte, wie privat, wie bei mir, mit meinem Artisten, werde ich nie vergessen, da hat er dich dann auch, das sollte mit dem oder so. Er hat eben so eine Vaterfigur dann übernommen. Es ist nicht nur, das ist nicht nur bei der Musik, sondern er hat das auch ein bisschen, aber nicht, dass der sich hier angerufen hätte oder so, gar nicht. Nein, es war von seinem Gefühl her, hier muss ich ein bisschen die Hand drüber halten, die habe ich ja entdeckt, ist klar. Er hat die jungen Leute ja entdeckt. Und da wollte er natürlich auch ein bisschen die Entwicklung mitbekommen. Und das fand ich in Ordnung.
Aber wenn ihm nicht gepasst hat, mit wem du privat verkehrt hast, hat er dich erstmal links liegen lassen.
Naja, das in meinem Fall. Ich will das jetzt nicht generell. Mhm. Das war bei mir so, weil lag ihm, glaube ich, da Regine ein bisschen am Herzen. Und das ist unvergessen für mich persönlich.
Der fand das nicht so zielführend für dich, du mit einem Artisten zusammen warst?
Weil das ein unsteter Beruf ist, weil du nie weißt, wie es im nächsten Monat da aussieht.
Aber in der Branche ist ja jeder Beruf unsteht.
Aber Ingenieur wäre besser gewesen, wo er gewusst hat, da ist Reginchen fest. Ne? Wir wussten doch damals nicht, geht meine Karriere weiter. Stavines wusste doch niemand. Ja. Ich war doch so jung wie der. Ich war gerade 20 geworden. Ja. Berufsausweis mit 18 Jahren gemacht. Da weißt du doch nie, wie es weiterging. Ich habe das Festival gewonnen, 66 war ich gerade 20. Und dann, was war dann? Ja, dann lerne ich den Vater meines Sohnes kennen und da war erstmal Ruhe. Weißt, wir wussten doch alle nicht, wie geht unser Leben weiter und wie wird, und da hat Quermann natürlich mit dieser Entwicklung nichts zu tun. Weißt du, der hat natürlich musikalisch das ein bisschen. Er war Redakteur beim Fernsehen, der konnte sich ja auch nicht, der hat sicherlich ein paar Leute mehr gemocht.
Ja, unseren Hörerinnen und Hörern auch mal sagen, also Heinz Quermann war Redakteur beim Fernsehen, ja, aber natürlich. Er war Chef in seiner Abteilung.
Ja, natürlich,
Und er war der Einzige, der Zugriff hatte auf die Sendungen, die er gemacht hat. Er hat bestimmt, wer da reingeht, hat das gemacht.
Natürlich, klar.
So 3 bis 4 Chefs, die hatten bestimmte Sendungen unter sich. Und Heinz Quermann war einer.
Aber natürlich hatte er seine Lieblinge, die er dann eingesetzt hat, ne? Die dann moderiert haben, wir wissen, wovon wir reden. Ja. Und der hat seine Lieblinge gehabt und so. Das hat jetzt nichts mit dem Privatleben der einzelnen Leute zu tun. Da hat sich Heinz nicht reingegangen. Das ist nur mein persönliches persönliches Erlebnis.
Lass uns positiv auslegen. Er hat sich Tatsache auch wirklich dafür interessiert, dass du in deinem Leben Schritte gehst.
Absolut.
Die gut für dich sind. Wir wollen jetzt, Gottes Willen, auch jetzt.
Er hat das schon genau schon verfolgt, würde ich mal sagen. Ja, ja. Wenn irgendwas war oder ich einen Preis vom Festival gratuliere dir, aber wenn du es mit ihm versaut hast, wodurch auch immer, er konnte eben auch sehr spießig sein, wenn du das mit ihm versaut hast, da war erstmal Ruhe. Ja. Weißt du, war auch ein bisschen, aber wie gesagt, ich spreche aus meinem Leben, aus meiner Erfahrung.
Ja. Deswegen sind wir hier.
Das war das Reginchen, aber das ist alles lange, lange zurück. Nun sitzt ja bei mir und alles noch gut.
Ja, genau. Darauf zielt meine nächste Frage auch. Du wurdest mit 12 entdeckt und da hat man ja vielleicht auch Phasen, wo man es einmal nicht so gut findet, was man für den Beruf alles tun muss. Du bist immer dabei geblieben oder gab es auch mal eine Phase, wo du gesagt hast, also an der Kasse sitzen, irgendwo in der Kaufhalle wäre auch was für mich. Nicht so stressig.
Dina, das war vorprogrammiert, die wird mal Sängerin. Ob es nun dann so gekommen wäre, wusste man ja nicht. Aber das war ich habe schon in der ersten Klasse, jetzt gang hier ans Brünnele, hab deutsche Volkslieder gesungen, hab mich in der Pause auf die Bank gestellt, in der ersten Klasse, weißt du, und hab gesungen. Die Klassenkameradin hat das natürlich genervt. Oh, die schon wieder, weißt du, oder auf dem Klo, hab ich dann irgendwas gesungen. Und ich weiß noch, bei Ohrfeigling war ich zu dem, der hatte eine Personality-Show, kannst du dich erinnern, Treff mit ORF.
Ja.
Da ist keiner von uns Kollegen gerne hingegangen, also von den Schlagerleuten und sowas, Unterhaltung, der war ja etwas sehr intellektuell und ein bisschen mit seinem Humor etwas sadistisch, zynisch, würde ich fast sagen, ja. Ganz schwierig. Da hat sich keiner hingetraut. Ich glaube, ich war die Einzige von der Sängergilde, die dahin ist. Und ich erzählte ihm die Story natürlich, dass er auf dem Klo gesungen hat. Und hat das natürlich, das hat er auf dem Klo angefangen. Das war dann nur, weißt du, alles solche Geschichten.
Früher wurden auch schon Schlagzeilen gemacht.
Das war eben, ich wollte nur sagen, das war irgendwo Bestimmung. Ich sage immer, der liebe Gott hat dir Stimmbänder in den Hals gelegt, hat meine Mutter immer gesagt. Und wo es herkommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weder mein Bruder noch die Mutter hat am Sonntag immer mit uns gesungen, schöne Volkslieder. Aber nicht so, dass man hätte professionell. Ja, und dann ging das immer. Dann habe ich während der Oberschulzeit habe ich schon Operetten gesungen mit 15 Jahren. Wenn auch nur eine sagt, mein Mann ist tot. Eine Zeile nur in der Schuloper. Und habe erste Solistin im Chor. Wir haben Mozart, wir haben Beethoven, 9. Symphonie. Alles in der Oberschule. Und ich war Solistin da in dem Chor. Alles. Das war klar. Ich war ständig irgendwo. Die Schule war dann für mich irgendwo fast, ich musste das Abi schaffen, klar, aber irgendwo schon fast eine Belastung, weil ich ja also musikalisch voll drin war in allem. Und dann habe ich nach dem Abi habe ich dann versucht, weil der Mutter war es egal, die sagte, ja, wenn du deinen Beruf, wie das beruflich oder wie das nun gehandelt wird, wussten wir damals auch nicht. Aber die sagt, mach das, wenn du Spaß hast. Andere hätte gesagt, mach erstmal einen vernünftigen Beruf. So war es. Und wir hatten noch Abitur mit Berufsausbildung. Das war hochinteressant. Da haben wir, da konntest du in der Spinnerei in Zwicke. Und da sage ich immer, habe ich nicht mal den Spinner geschafft. Weil viele haben darauf aufgebaut. Mhm. Die haben dann Textilingenieur studiert oder sowas, ja. Mhm. Und nicht mal das habe ich geschafft, weil ich da schon mit Mucken unterwegs war. Ne? Und dann, wie gesagt, Abi gemacht, dann gleich den Berufsausweis.
Ja. Und hast du viele Jahre quasi mit den Noten unter den Arm, bist du dann wirklich so von Bühne zu Bühne.
Absolut. Weiß ich,
Pressefest, Dorffest, Frauentagsfeier, whatever. Aber da lernt man auch ganz schön die Branche kennen und die Leute und das wie man sich da auch verhält, um da auch als Frau, als junge Frau durchzukommen. Also da muss man ja auch dem einen oder anderen Musiker mal sagen, du nicht jetzt, hier, Finger weg. Oder?
Oh, Jürgen, da habe ich schon einiges erlebt.
Oder? Da bist du doch gestellt.
Bin ja dann ab, 66 Berufsausweis und dann ging das los und dann war ich ja, dann hatte ich das Festival gewonnen, dann hatte ich ja internationale Angebote, aber dann im Oktober 67 wurde mein Sohn geboren. Da war erstmal Ruhe und dann ging das nach der Scheidung dann von Berts Vater 1970, da habe ich dann hier jemanden getroffen, der sagt Regina, es sind auch solche Geschichten. Regina, komm nach Berlin. Ich wollte zurück nach Berlin. Der Bürgermeister von Rathenow, wo ich 3 Jahre gelebt habe und verheiratet war, die wollten mich unbedingt behalten, weil durch das Festival hatte ich ja schon einen Namen in der DDR. Wollten mich behalten. Da kriegte ich am Tag, Jürgen kennt das ja alles, am Tag der Scheidung die Einweisung für eine neue Wohnung. Mhm. Wollte ich mich unbedingt halten wollen. Aber ich wollte natürlich nach Berlin. Und da ist das Lustige passiert. Da treffe ich einen, der hieß, weil er nicht mehr da ist, Roland Weiße. Der hat sich um die Artisten gekümmert. Hm. Sagt der
noch was? Roland Weiße,
ganz genau. Und der sagt, Regina, hier, komm mal in die NDPD, dann versorge ich dir eine Wohnung. Super. Und er sagte, und montags treffen wir uns immer. Damals kein Telefon, gar nicht, der musst du dir vorstellen. Und ich kriegte in der Jablonski-Straße in eine Hinterhofwohnung, wo ab 8 zugeschlossen wurde. Und du warst ja einsam als junger Mensch, ich frisch geschieden. Und mein Sohn hat Gott sei Dank meine Mama in Zwickau genommen, weil ich hätte den Beruf nicht weiter ausüben können. Und da bin ich ihr heute noch dankbar. Das wäre es dann gewesen. Und sagt er, hier kommt er, und dann montags treffen wir uns und so. Und da war auch Wolfram und Bissi Peter alles, Dieter Schneider.
Blockpartei.
NDPD. Ja. Nationaldemokratische Partei Deutschland.
Alibi.
Ja. Es gab die CDU und die LDP.
Ja, und damit man nicht in die SED eintreten muss, wenn man in einer anderen Blockpartei schon war.
Deswegen kam ich an den Jungs vorbei.
Ja.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, wir müssen an der Stelle schneiden, aber ich habe mich in der Vorbereitung schon gewundert, warum da eine Parteimitgliedschaft bei der NDPD ja, war, aber jetzt weiß ich es, weil ja. Wegen der Wohnung und ja, das... Ja, genau. Wegen
darauf
Anschluss.
Ich meine Hinterhofwohnung, wisst ihr? Und da hatte ich eine ganz liebe Nachbarin, die hat mir dann immer den Ofen, riesengroßes Zimmer, dann in der Küche, Toilette, die ging ganz nach hinten, da war da so ein Fenster da und so. Und wie oft bin ich da auch mit Uschi Brüning, weil sind wir morgens im Bett aufgewacht zusammen, weil wir dann, das waren die 70, 72, diese heißen Jahre auch, wo wir im Friedrichstadtpalast hinten in der kleinen Revue
ja.
Von Eva Maria Hagen über Nina Hagen, über Mienchen, über Mannekrug. Ich kenne sie ja alle. Wir saßen alle auf dem Boden und haben Klaus Lenz zugehört, der Jazzband. Und ab da, als ich in Berlin wohnte, war ich natürlich da in diesem Kreis mit drin. Da war ich voll in dieser Szene drin. Und Lucky hat mir damals auch noch ein Lied geschrieben. Ich wollte eigentlich gar nicht so in den Schlager rein. Ich habe mit Gospel und das war so meine solige Titel. Das war so ein bisschen meine Welt. Und deswegen ging ich da mit Klaus Lenz, bis morgens hingen wir da irgendwo rum und haben uns, aber dann habe ich gemerkt, Olle Klaus Lenz sagt, Regina, kannst du mal mir 100 Mark borgen und so. Und da habe ich, und die haben immer so ein bisschen verächtlicher auch auf uns Schlagerleute. Mhm. Schlager war ja immer, wisst du, wir haben doch DDR war ein ganz schlimmes Schubladendenken. Mhm. Da waren die Schlager, da waren die Rocker, da waren die Liedermacher, da waren die Chanson-Leute. Und da hat einer dem anderen, Tamara Danz, ich vergesse es nie, dass die haben sich gegenseitig mit dem Arsch nicht angeguckt. Hat jeder so seine Schublade gehabt. Gibst du mir recht, Jörg?
Absolut, du hast jetzt eben alles aufgezählt. Ich muss dazu sagen, und über allem schwebte der Jazz. Mhm. Ganz
ja,
oben.
Ja.
Also das war schon so eine elitäre Geschichte.
Aber wurde in der DDR ja nicht so gefördert. Wurde ja nicht so gefördert. Ja,
also Dixieland dann
amerikanisch und ja, alles sowas. Ja. Aber ich wollte nur sagen, in dieser Zeit war ich, und da hat mir sogar Lucky ein Lied geschrieben, war so richtig so. Aber dann habe ich gemerkt, ach, mit meinen Schlagern, da verdienen ich wenigstens ein bisschen Geld. Ich muss ja meinen Sohn ernähren, weißt du.
Dann kommen die Jatzer und sagen, hast mal 100 Mark.
Ja. Idealisten, es waren Idealisten, die haben mit ihrer Musik kein Geld verdient. Es waren Idealisten. Zu DDR-Zeiten war das noch amerikanisiert, alles ein bisschen, war ganz schwer. Die Uschi ist ja nach der Wende erst voll, die hat immer volle Häuser. Wo die ist, Wahnsinn, weil das ganz anders geschätzt wurde im Westen auch. Mhm. Und natürlich hier im Osten auch, bloß die konnten sich nicht so entfalten. Die haben mehr, ne? Jürgen war doch mehr Idealismus.
Ja, ich würde an der Stelle auch mal einwerfen, noch einen Gedanken nur dazu, wenn Jazz und Chansons so populär wäre bei den Menschen,
Ja.
Dann würde man das im Olympiastadion aufführen und nicht Bon Jovi.
Ja.
Also man muss doch gucken, das ist schon eine sehr spezielle und anspruchsvolle Musik.
Absolut speziell.
Das ist jetzt nicht der, die Massenwirksamkeit.
Auch Chanson, auch die Chanson. Jürgen Walter.
Zum Beispiel.
Mit seinen Liedern von der Steinecke.
Ja, ja.
Wunderschöne Texte, aber womit? Womit hat es geknallt und womit ist er eingestiegen? Mit einem Schlager, der auch so herablassend immer einen Schlag gegenüber.
Ja.
Schalali, schalala. Ja. Damit wurde er plötzlich. Ja. Also ich bin sowieso der Meinung, ein Schlager, das musst du erstmal schaffen. Ein Schlager und heißt, es schlägt zu. Die Menschen haben den sofort drin, sie singen ihn nach. Und nicht nur die Stimme ist ausreichend, sondern das Gesamtpaket. Es gibt Leute, die haben drei Töne drauf, aber berühren die Menschen in ihrem Gesamtpaket und sind begeistert. Du musst die Menschen, egal was du tust, berühren. Und natürlich hat Chanson und wie Klassik auch und Jazz, die haben natürlich ihre speziellen Fans und Freunde. Die kriegen die Massen nicht, ja. Aber mit einem Schlager, wisst du, auch wenn der nicht groß singen kann, der berührt da plötzlich. Das erzähle ich euch.
Ja.
Erlebst du tagtäglich, ja. Und da sagt, der kann doch gar nicht singen und was. Und um Gottes Willen, aber er berührt die Leute und spricht aus dem Herzen. Und die Leute können es nachempfinden. Die können es nachsingen und nachempfinden.
Und deswegen,
jetzt sind wir ein bisschen ab. Entschuldigt
bitte. Das ist alles
Problem. Entschuldigt, ich bin so lange in dem Job. Es gibt so viel,
mein
Kind erreicht hier.
Steffi, kein Problem.
Wir haben noch ein paar Batterien mit für
uns. Ja. Ich weiß, dass die wissen das immer schon alle, was sie denen. Gibt so viel, ja. Du hast mich gefragt, ich bin nie in ein tiefes Loch gefallen. Ich habe diesen Beruf, hast du mich vorhin gefragt, immer Gott sei Dank ausüben können. Und wir reden ja jetzt nicht nur von der Vergangenheit. Da in der DDR haben wir nur 27 Jahre gelebt und das leben wir länger schon in Gesamtdeutschland. Und ich habe den Beruf, dann natürlich, vergesse ich nie, kommt ein Siegfried Maisgeier, den du auch kennst, der kommt vom DFF und sagt, 1900, nachdem ich getingelt habe, von 70 bis, bis ich die Band kennenlernte, 76, kommt zu mir und sagt, Regina, du brauchst eine Band, das geht so nicht weiter. Nachdem ich 10 Jahre getingelt war, immer mit den gleichen Liedern unterm Arm, von einer Band zur nächsten. Und natürlich, wie der Jürgen mich vorhin gefragt hat, haben mich die jungen Musiker echt 20 Jahre, wisst ihr? Da kriegte ich Stumpen unten in Görlitz hier, die rollen so hier das Orchester Astoria, wisst ihr? Vor dem Auftritt haben die mir, oh super, ein junges Mädel, hier so voll Lappenfieber, da kriegte ich so ein paar pornografische, da oben drauf lagen Not. Notenblatt. Regina Abdine stand schon an der Seite, kurz vorm Auftritt und dreht das Notenblatt um. Und da waren so kleine Porno-Zeichnungen. Ich sage, oh, der konnte aber toll zeichnen, wisst ihr. Aber so, du junges Mädel, und da sind natürlich solche Geschichten passiert. Bis ich eben dann meine Band, wie der Maisgeier sagt, du kannst so nicht weitermachen mit 3 Liedern, immer mal im Rundfunk und mein neues Lied produzieren. Und mein Gott, und was ich alles Mögliche produziert habe. Und du brauchst eine Band. Und dann habe ich meine, anlässlich des Interpretenwettbewerbs in Karl-Marx-Stadt, Gisela Steinecker saß in der Jury, Pelle Brandenstein, alle möglichen Leute, habe ich dann die Band hier kennengelernt. Die kam aus Rostock. Und Timmy, mein auch späterer Lebensgefährte, der kam auch aus Rostock und lebte dann in der Hufelandstraße. Und da haben wir uns gefunden. Und das war Liebe auf den ersten Blick, musikalische Liebe. Ja, und von da an war ich mit den Jungs ja bis zur Wende zusammen, haben wir Konzerte. Immerhin 8 Musiker. Bin ein bisschen stolz, dass ich die auch ernähren konnte. Weißt du, könnte heute kein Mensch mehr 8 Musiker und
denken. Steffi, wenn du da dem voranstehst, dann hängt es nur an dir, dass da Veranstaltungen reinkommen, dass da Mucken kommen, dass da Geld verdient wird. Wir reden von den Evergreen Juniors.
Ja, genau. Und das war dann Regina Tossen, der Evergreen Juniors und die erste Show so oder so ist die Toss und so. Und und da konnte ich mich musikalisch entfalten und habe dann mit den Jungs ein Repertoire drauf gehabt. Ich glaube, eine feine Dame hier swing, ich glaube, eine Fair Lady so Tramp oder Let It Be habe ich mit den Jungs im Friedrichstadtpalast gesungen. Die hätte ich mit den 3 Liedern, wenn ich weiter so getingelt, hätte ich mich kaputt getingelt. Mhm. Ja? Und dann dann Let It Be, die wollten Friedrichstadtpalast, wollte mich so oft haben. Ich war 4-5 Mal auch in den Revuen drin. Aber wo ich dann die Band hatte, ging das nicht, weil Jürgen weiß, dass so ein Engagement ging über einen Monat, manchmal sogar ein halbes Jahr so eine Revue, da wäre die Band ohne Arbeit gewesen. Die wollten mich immer wieder im Friedrichstadtpalast. Und dann habe ich es wirklich geschafft, 83 Mal mit der Band auf der Bühne zu stehen und singen Let It Be, ne, von den Beatles. Mhm. Und da kriege ich stehende Ovationen. Ich werde das nie vergessen. Das war wunderbar. Hinter mir die 8 Jungs und so. Naja, ist so. Das sind, und da war ich dann bis zur Wende. Und dann haben wir aber immer noch weitergemacht, weil ich ja schon, und jetzt kommt Stefanie, 86 kriegte ich das erste Angebot. Ich gehe nur auf die Frage ein, dass ich meinen Beruf immer ausüben konnte. Da gehöre ich zu den ganz wenigen, weil viele, irgendwas ist ja auch nach der Wende, haben da alles Mögliche machen müssen, um ein bisschen was zu verdienen. Und erst Mitte der 90er ging es wieder los, wo unsere Leute gefragt haben, Mensch, das ging von den Zigaretten los, bis über den Schnaps, Weinbrand, wisse, wo sind, und bis zu den Künstlern. Die waren doch auch gar nicht so schlecht. Wo sind unsere Künstler? Ne? Und ich hatte das Glück, 86 als erste DDR-Künstlerin überhaupt auf das Traumschiff eingeladen zu werden. Und da hat der 85 kam ein, ich weiß nicht, ob du den jemals kennengelernt hast, von der Agentur aus Hannover, ein Künstlerdienst, nannte sich das am besten. Ein einzelner Mann, ein kleiner, untersetzter Herr, kommt da, sitzt im Hotel unter den Linden und sucht die Bands für die Kurorte in der Bundesrepublik. Und da kam natürlich von oben von Rostock bis Sonneberg runter, alle Bands, unsere Jungs haben ja alle studiert, denen hast du Noten hingelegt, die haben nach Noten spielen können. Weißt du, die wollten natürlich alle in den Westen. Und ich hatte das Glück mit unserem Ecki Zeug, der hat Geige gespielt, ist natürlich das Instrument für die Kurorte, für die Alten, weißt du, wenn die dort Wiener Walzer und so. Und da kriegten die schon 85 das erste Angebot nach Norderney. Und da hörte mich der Verantwortliche vom Künstlerdienst und sah, Frau Toss, ich weiß, Sie sind ja hier bekannt und so, hätten Sie mal Lust, aufs Traumschiff zu gehen? Und dann mache ich immer Spaß, weißt du, bei meinen Konzerten. Dann sage ich, nur warten Sie mal, da muss ich erst mal in meinen Terminkalender gucken.
Bitte, hast du gesagt?
Ich muss erst mal in den Leibhaben auf sein Licht auch nicht mehr. Wisst du, wir sind zu bescheiden, viel zu bescheiden gewesen, wir DDR-Leute. Und da kriegte ich im September 86 das erste Angebot. Und das war um den Stiefel rum und als Entertainer. Und durch meine TV-Shows habe ich ja ein riesen Repertoire gehabt. Und wir konnten ja alles singen. Im Westen, die haben immer gedacht, wir singen nur unsere FDJ-Lieder hier und unsere Schlager. Ganz im Gegenteil, ich hab valente Titel. Ich habe in mein Sohn oder so ist die Toss in den Shows alles gesungen, von Musical über Pop-Melodien, internationale. Und dadurch hatte ich ein riesen Repertoire drauf und habe natürlich konnte bestehen auf dem Traumschiff mit meinen eigenen Liedern. Die kannten die ja nicht, da hättest du nicht machen können. Und da hatte ich ein riesen Repertoire, bis hin am eigenen Chansonabend mache ich mit ganz frechen Chansons alles. Und da habe ich die Reise gemacht und dann konnte ich mir von da an, hatte ich so Riesenerfolg. Und hier kommt der Gag, Jürgen, in der DDR haben sie doch nicht geliebt, das Wort Star. Mhm. Das ist ein schöner Aufhänger. Wir durften keine Stars sein. Es ist wirklich so, ich habe eine Sendung produziert in meiner Heimatstadt Zwickel, das, ein Star und seine Stadt. Da hat Olle Renz, da haben die getagt, nee, es durfte keiner drüber hinaus. Die wollten nicht, dass einer sich irgendwo festsetzt und sich irgendwo, weißt du, immer, wenn der war, Nächste muss kommen, der Nächste. Wollten keine Stars, da haben die ewig diskutiert, ein Star, nee. So, und dann hieß die Sendung, Regina Toss präsentiert ihre Heimatstadt Zwickau und ganz klein unten drunter ein Star und seine Stadt. Ganz winzig, dass das kaum gelesen hat. Die wollten keine Stars.
Ja, ich glaube, der Begriff Star als solches war schon verpönt.
Star als solches war verpönt.
Ich glaube schon, dass das System Leute gemocht hat, die erfolgreich waren und sich vor das System stellen.
Ja,
aber der Begriff Star...
Sie als Aushängeschuld benutzt haben, wie eine Henne. Ja. Und so weiter. Aber das Wort Star, dann werde ich nie vergessen.
Weil eben ein Star stellt dann Forderungen oder erpresst oder so. Genau die Situation.
Genau. Also das Wort war für die so. Und nun komme da zurück. Egon Werder, kanntest du auch von Agentur. Da Egon, ich habe schon einen Rehvertrag für das Traumschiff. Das war schon 87 im Januar Karibik. Zu dir vorstellen, Karibik für unsere Leute, ja. Und ich komme hier mit so einem Vertrag an. Und da sagte er, Regina, schön, dass du Erfolg hattest, prima, aber da schicken wir dann Haufe Henkler, werde ich nie vergessen.
Was? Ja.
Weißt du, da werde ich nie vergessen. Und da habe ich gesagt, was, Egon? Mein Sohn war ja schon erwachsen. Und da habe ich gesagt, was, Egon? Ich sage, nö, das habe ich mir erarbeitet. Ich sage, dann lass ich mir ein bisschen was einfallen. Das sagte, was lässt denn dir da einfallen? Wirst du, die hatten doch Verlust an. Nachdem Mannekrug alle weg sind, die ganzen Schauspieler, ja, hatten sie ein bisschen Schiss, ja, ja, dass jetzt noch ein paar Unterhaltungsfuzis abhauen oder so.
Ach so, etwas einfallen im Sinne von
Erpressung.
Erpressung, ja.
So, okay, so kannst, ja, du schon so, ja, sagen. Hab's aber nicht ja, ausgedrückt, weißt du. Ich, ja, hätte Sendle nie verlassen können. Ich bin viel zu bodenständig, hätte viel zu viel Heimweh. Hab meinen Sohn hier gehabt, meine Eltern. Ich weiß, welchen Repressalien unsere Menschen ausgesetzt, ja, waren. Ja. Ich habe nie verstanden, Kollegen, die im Westen geblieben sind. Weil die Angehörigen haben so viel durchgemacht. Das war, haben ihre Jobs verloren, alles. Mhm. Irgendwas, ja. Hätte ich echt Probleme gehabt. Aber ich habe ein bisschen eine Drohgebärde. Ne?
Und?
Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, also dann so. Und da hatte sich das dann, na gut. Und von da an gab es dann keinen, dann war ich ständig bis auf der Berlin. Von da an, dann habe ich die Band noch sogar. Ja.
Das, also ganz kurz mal, damit ich jetzt mitkomme. Hat ja geklappt?
Ja, natürlich.
Hör mal zu, mit Klaus-Dieter, Moni, für euch fällt's aus, die Thorsten fährt selber.
Was soll ich dir sagen? Ich habe die halbe Welt gesehen, natürlich. Ich bin dann auf diesen, auf der Berlin. Dann, das war ein kleines Schiff, da sind nur 400 Leute, und dann habe ich schon meine Fanclubs dort richtig rauch gehabt, ja. Nach der Wende kamen natürlich dann andere, die sich dort angeboten haben. Aber dadurch bin ich natürlich in kein tiefes Loch gefallen. Ich habe das 20 Jahre gemacht, das Schiffsentertainment. Ich war auf der großen Europa, das größte Restaurant, das beste 5-Sterne-Hotel der Welt, das war die Europa 1. Da habe ich Christine Dehn da mal getroffen, war der auch. Und dann die Deutschland, als die Berlin nicht mehr gab, war ich auf der Deutschland mit und habe dann meine letzte Traumschifffahrt gemacht am 2008 mit der Deutschland nochmal. Habe die dann so in den Hafen nochmal, dann gab es die ja auch nicht mehr. Und dann begann das ja Mitte der 90er, und ich werde nie vergessen, der Name wird dir auch nichts mehr sagen, die Traumschiff-Serie wurde ja gedreht auf der Berlin, MS Berlin war das Traumschiff, wurde ja gedreht, und dadurch waren die ganzen Schauspieler immer, und Wolfgang Rademann.
Ich arbeite in einer Programmzeitschrift. Er hat unser Zur See gesehen und wollte sowas auch und hat das Traumschiff entwickelt. Genau. Natürlich kenne ich den Rademann. Na, und der hat immer die großen Stars aufs Traumschiff gekriegt. Ich wollte dich nämlich direkt fragen, ob du mal die Dreharbeiten erlebt hast.
Natürlich, ständig. Ich war ja da drauf. Der hätte mich ja auch reingenommen, alle so eine Serie. Aber der sagt, hattest du Schauspielunterricht? Ich hatte zwar kurz beim Komitee für Unterhaltung von Schauspielunterricht.
Entschuldigung, wenn ich lache, aber darüber sind die lange weg. So was braucht man heutzutage
Aber eines, was stimmt. Genau, Jürgen, aber eines war ganz wichtig. Der Rademann war drauf, als die Mauer gefallen ist. Ich war auf dem Schiff. Wir sind am 3. November auf die Berlin. Am 9. November ist die Mauer gefallen. Da wussten wir schon, hier passiert irgendwas. Wir dachten, nur Olle Egon übernimmt das. Weißt du, Olle Egon Grenz, haben wir gedacht. Auch meine Musiker alle. Aber dass die Mauer fällt, hat mir nicht gedacht. Und am 9. November stehe ich auf der Bühne und singe und sie machen mein Konzert und letzte Titel New York, New York, und plötzlich wird es still in dieser Lounge. Und da kommt Deutsche Welle ist ja überall auf den Schiffen und kommt, meine Damen und Herren, wir müssen unterbrechen. Wir müssen eine Durchsage machen. Ich stehe noch auf der Bühne, meine Musiker hinter mir, und die Mauer ist gefallen in Berlin. Ich sage, hä? Und wir stehen alle dort und ich stehe auf der Bühne, drehe mich um zum Timmy. Alles jubelt, alles schreit, bestellt Champagner. Und ich sage zu der Renate noch, Renate, wenn das ein Gag ist, nee, hörst du die Deutsche Welle? Und tatsächlich. Und da war das so. Und alles jubelt und schreit, bestellt Champagner, weil die hatten ja alle Verwandte im Osten irgendwo. So. Und ich drehe mich um, Jürgen, und das war so herrlich für mich. Der Einzige, der sich nicht gefreut hat, wisst ihr, wer das war? Mein Genosse Timmermann.
Ja. Ich dachte jetzt so, der Mitreisende von der Stasi.
Stasi hat da nichts zu tun. Aber pass auf, der hat geahnt, was jetzt auf uns zukommt.
Ja, ja.
Der sagt, scheiße, jetzt sind wir keine Exe. Timmy war ein ganz kluger und weit. Er hat gesagt, jetzt sind wir keine Exoten mehr, jetzt sind wir Konkurrenz.
Ja, 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 ja.
Genau so war's. Und Rademann werde ich nie vergessen. Rademann war da an Bord und wir waren alle völlig, das war aber dann schon 91, glaube ich, später, war ja, die haben ja gedreht die ganze Zeit. Und ich habe auch, der Rademann war auch mal, hat mich zum Kaffee mal besucht, alles so. Und da sagt er, vergesse ich nie, 91 sagt er zu mir, Mädel, weil für unsere Leute lief ja nichts. 90, 91, 92 lief ja nichts. Es begann 95, 96 wieder. Da sagt der etwas ganz Wahres. Da sagt, Mädel, im Westen hat keiner auf euch gewartet. Das kannst du alles abhaken. Ihr müsst bauen auf euer Publikum, auf die Menschen, die mit euch groß geworden sind. Meine Steffi, der hatte sowas von recht. Und genau so ist es gekommen.
Bis heute. Ja.
Wir waren Konkurrenz ab dem Moment. Rademann hatte sowas von recht. Genau unser Publikum. Und so kam es dann Mitte der 90er, ging das so langsam wieder los. Wo sind unsere Leute und so weiter. Dann haben sie verkauft, ich habe von Kollegen das gehört, dass die für ein Appel und ein Ei irgendwelche Manager aus dem Westen haben da irgendwo Tourneen zu machen. Da kriegten die ihr Geld nicht. Muss ganz schlimm gewesen sein. Und ich hatte eben mein Schiff und dadurch konnte ich mich immer, wichtig ist für einen Sänger ja auch, die Stimme sind Muskel, dass du immer die trainierst und dran bleibst. Und dann hatte ich die beste Stimmbildnerin überhaupt und Gesangslehrerin, die Frau Kluge aus Berlin. 8 Jahre hat die mich getrimmt. Die sagt, du hast so ein Natürlich, meine Stimmbänder schließen sich nicht ganz, hat die damals. Und das macht ein besonderes Charisma an der Stimme. Es gibt so viel.
Ja. Ach, hätten wir es gar nicht gedacht.
Ich muss mich einfach unterbrechen.
Wir haben noch nie so lange geschwiegen.
Ich muss mich einfach, unterbrechen.
Ja. Ich finde, das ist ein schöner Podcast, den du hier machst.
Danke dir.
Wenn wir da kurz
interessant
mal rein
ich weiß gar nicht mehr, wo die Fragezeichen zuerst drauf
liegen. Ja, mein Scherz. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich meinen Beruf immer noch ausüben kann.
Und es sind immer noch die Liebeslieder.
Das verlangen die Leute. Wenn ich jetzt bei meinem Publikum bin, da darf die Liebesnhaus nicht fehlen, weißt du. Oder Blue Bayou wollen sie hören oder so. Oder nimm den Kuss als Souvenir. Das sind Jürgen kennt das auch. Nimm den Kuss als Souvenir. Das singen alle sofort mit.
Es ist ja bekannt, dass ich mehr auf der Rock-Seite war als auf der Schlagerseite. Ich bin ja ohnehin nur ein Trittbrettfahrer dieser Branche, weil wir hören hier von Gesangsausbildung, wir haben mit Musikern gesprochen schon in diesem Podcast und so. Ich bin ja nur der Ansager. Und ich bin da so mitgerauscht. Und je besser ihr wart und je mehr Erfolg ihr hattet, ihr Interpreten, desto mehr konnte ich mich daran kleben.
Richtig.
Und mir auch so einen kleinen Namen machen. So ist er. Aber ich sehe mal die Fragezeichen jetzt bei Steffi gerade.
Ja, ich habe mir gerade gedacht, wenn man mit Liebesliedern eine große Karriere gemacht hat, das bleibt ja immer gleich. Die Liebe ist ein Gefühl, das kannst du immer besingen.
Das ist eine Botschaft, mein Schatz. Ja. Die Liebe ist ein Haus. Frau Steinegert hat mal geschrieben, eine Unterhaltungskunst, die Liebe ist kein Haus. Die konnte auch so was von. Die wollte nur überintellektuell sein.
Naja, die Metapher hat ihr nicht gefallen. Also hätte sie vielleicht eine andere.
Quatsch, die Liebe ist ein Haus. Ohne Liebe würden wir alle hier nicht am Tisch sitzen, wie auch immer. Und ohne Liebe geht gar nichts. Ohne Liebe wären wir doch einsam und da kannst du dich gleich Friedhof gehen und warten, bis du dran bist. Das heißt, Liebe also, ist eine Botschaft und heute desto mehr gefordert.
Ja. Rex Gildo hast du mal ins Spiel gebracht, der hatte ja nun nachweislich ein Problem damit, dass er immer so diese Liebesschnulzen singen musste. Du hattest kein Problem damit, dass du mit Liebesliedern in die Herzen der Menschen gekommen bist.
Nee, wieso? Der Schlager lebt von der Liebe, weißt du? Und wir sind alles andere mit intellektuellen Texten, das haben die Liedermacher bedient. Aber wir Schlagerleute wollen die Leute fröhlich stimmen und dass sie mitsingen und nach Hause gehen und sagen, ach, jetzt habe ich mal all den Scheiß vergessen, der mich belastet. Und ist doch schön. Schlager hat etwas ganz Positives und bewirkt auch bei Menschen etwas Positives, wenn er dich berührt.
Ja.
Wenn das so eine langweilige Schnulze ist, die wo du nur da sitzt, da berührt er dich nicht. Ne?
Du hast ja vorhin gesagt, du hättest die Karriere nicht machen können, wenn deine Mama in Zwickau den Sohn nicht genommen hätte.
Ja, so ist.
Bereust du das im Nachgang, dass er dort aufgewachsen ist?
Nein, die hat mir ja unglaublich geholfen, dass ich überhaupt Fuß gefasst habe. Und ich habe ja meinen Jungen dann mit Beginn der zweiten Klasse schon nach Berlin geholt. Da bin ich auch ins Kulturministerium, großen Brief geschrieben. Und weil mein Bruder, die lebten in Thüringen dort, mein Bruder hat im Salzbergbau als Ingenieur gearbeitet, der hat sich da überhaupt nicht wohlgefühlt und sagt, Gina, auch hol uns doch nach Berlin und so, ja. Und wenn die Möglichkeit besteht, ich habe ja schon angefangen zu bauen und da habe ich dann einfach dahin geschrieben und dann Ministerium, bin da selber hin auch und habe gesagt, ich halte es nicht mehr, ich brauche von der Psyche, ich muss mein Kind in der Nähe haben. Stefan, ich bin mal mit meinem Trabi, ich bin 8 Jahre Trabi mit meinem Trabi gefahren, habe, wenn ich in der Jablonski war, habe ich die Batterie ausgebaut und habe sie auf meinen Ofen gestellt, damit die warm bleibt, ja. Und solche Sachen. Bin manchmal mit meinem Trabi hundemüde von irgendeiner Mucke aus Sonneberg oder sonst wo nach Zwickau gedüst, nur um meinen Kleinen. Ich war so jung, mit 20 habe ich den mein Bett bekommen. Und nur in dem meinem Arm zu halten und dann wieder rein in den Trabi wieder nach Berlin zurück. Weißt du, das habe ich ich habe das nicht ausgehalten. Deswegen, ich hätte nie wegbleiben können, mein Kind hier irgendwo. Und da habe ich denen gesagt, um gut zu sein als Künstlerin und muss ich mein Kind in der Nähe haben. Habe ich die auch so gesagt, ich muss hier und da hat es ergeben, dass in Köpenick beim Funkwerk da, kennst du die Ecke da, Jürgen, da, ne? In diesen kleinen Lobitzweg, da diese kleinen diese kleinen Reihenhäuschen da, die ganz süß sind die. Und da hat sich ein Paar, die sind ins Altenheim gegangen, ins Allendeviertel dort, haben dort einen Platz gekriegt, war ja auch nicht einfach zu DDR-Zeiten. Und die ist frei geworden und dadurch konnte ich meine Familie aus Thüringen hochholen und die haben dann mit Beginn der zweiten Klasse bei meinem Bert dann zumindest in meiner Nähe dann her.
Hat sich dein Bruder gekümmert.
Ja, ganz genau. War zumindest hier dann in der Nähe und war dann bei der Mama und so weiter. Ne?
Jetzt haben wir ja viel über die Vergangenheit geredet, aber du bist auch heute noch künstlerisch hochaktiv und dann gibt es eben eine Regina Toss, die auch in der Satire und im Kabarett unterwegs ist.
Ich spiele doch ganz viel. Ich habe zum Beispiel in Rüdersdorf 2017 habe ich in der Chartersfürstin Operette mitgespielt. 2009 habe ich die Busebach gespielt, da musste ich Berliner in der Operette gespielt. Und die machen immer so einen Operettensommer, das ist so Tradition. Ich habe Kabarett gespielt, das Zickengränzchen, mit 4 Leuten, mit einer Moderatorin vom MDR und dann mit Sabine Swoboda, die bei Gute Zeiten schlechte Zeiten mitgespielt hat. Wir haben gespielt bis 6 Jahre, haben wir in den 2000er gespielt. Und das war für mich eine große Freude. Auf dem Traumschiff hörte mich ein Regisseur und der merkt, dass ich lache und immer positiv und gut drauf bin und so. Und er hatte nicht mal Lust, hier mitzuspielen. Und so, ich sage, ja, klar, mache ich gerne so. Und dann haben wir das Zickengränzchen entwickelt mit ganz viel Spaß und Freude. Und da konnte ich mich mal so richtig austoben. In der DDR war ich die Sängerin mit der großen Stimme und so. Und da war, wir waren alle festgelegt und da konnte ich mich mal so richtig schön austoben. Und das hat mir ganz riesen Spaß gemacht. Aber es ist sauschwer, sage ich dir, Stefanie, weil auf der Bühne kann ich quatschen, was ich will. Aber im Kreise solcher Kollegen und echten Profischauspielern, da muss jedes Wort stimmen, was du da sagst, sonst finden die den Anschluss nicht oder so. Ne? Und das war für mich schlimmer, als wenn ich hier irgendwo ein Konzert mache. Ja, aber ganz viel Spaß gemacht. Und die Leute hinterher, Frau Doss hier, ganz schön freche Sachen und teilweise grenzwertig hier, weißt du, ganz lustig und frech. Und Frau Doss, wir haben gar nicht die Liebesten Haus gehört und Blue Bayou und so. weil das natürlich, da habe ich ja aber gerade 18 Jahre sowas gesungen, freche Chansons und so, hatte damit nichts zu tun. Also ich bin für jede Schandtat bereit. Das macht mir, eigentlich nenne ich mich Unterhaltungskünstlerin. Das heißt, zu unterhalten, egal in welchem Genre. Ich bin dankbar, dass ich sowas kann oder ausprobieren durfte. Das ist für mich das Größte, was es gibt. Also bin überhaupt nicht auf den Schlager festgelegt. Ne? Und das ist eben, macht so Spaß, dieser wunderbare Beruf. Schönste Beruf auf der Welt, meine Stefanie.
Seit 66 Gibst du mir recht? Ja.
Absolut.
Seit 66 Natürlich. Jahren, dann schon weit über 60 Jahre dabei und so vielfältig, wie wir heute wieder gehört haben. Ja.
Wir freuen uns auf die nächsten 66.
Wir freuen uns auf die nächsten 66. Wir wünschen dafür ja, auf jeden Fall und, alles Gute.
Wie gesagt, ich bin immer noch unterwegs und macht mir Spaß. Das hatten wir alles schon, habe ich ja alles erzählt. Bin sehr dankbar, dass ihr heute hier seid.
Also ich freue mich, dass ich heute meine gute Kinderstube zeigen durfte. Ich habe nicht dazwischen geredet, als ich zwei erwachsene Frauen unterhalten habe. Wobei, eigentlich hat ja nur eine gesprochen.
Du hast gerade gesagt, so wenig haben wir noch selten geredet in dem Podcast.
Du warst angetippt und es lief einfach so. Aber es war alles dabei und so bist du. Und deswegen waren wir hier, um zu hören, wie du bist. Und jetzt wissen wir es und es war schön.
Ich durfte so sein.
Vielen Dank. Ja, das siehst du.
Danke
wunderbar.
Für eure Einladung. Und ich wünsche euch ganz viel Glück weiterhin, ganz viele Hörer.
Ja.
Ich werde jetzt Stammhörer sein.
Ne? Ja, du hast reichlich zu tun. Wir haben einige Podcasts hier. Ja.
Ja. Okay. Alles Gute für dich auch und danke, vielen lieben Dank.
Alles klar. Ne?